Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Der entspannte Spätsommer ist vorbei. Die Infektionszahlen schnellen in die Höhe. Die Krankenhäuser füllen sich. Und die Theater müssen wieder schließen. Empörung, Zorn, Verständnis. Wir schauen uns heute die Reaktionen an und berichten von einer der letzten größeren Veranstaltungen an diesem Wochenende. Die Burning Issues-Konferenz findet zu dieser Stunde in Hamburg statt. Wir sprechen gleich mit Organisatorin Nicola Bramkamp über geschlechtergerechteres Theater, das hoffentlich bald wieder über die Bühnen gehen kann. Es sind schmerzliche Einschnitte, die den Kulturbetrieb hart treffen. Der in dieser Woche beschlossene und vorläufig auf 4 Wochen angelegte bundesweite Lockdown betrifft nicht nur die Gastronomie und den Sport, sondern auch alle Bühnen. Die Reaktionen sind von Fassungslosigkeit und Empörung geprägt. Viele Verbände und Institutionen haben ihren Protest bereits öffentlich bekundet. Für uns kommentiert Dorothea Markus, Theaterkritikerin und ehemaliges Mitglied der Theatertreffen-Jury, die auch mit Wilma Rennfort, der Dramaturgin des NRW-Impulse-Festivals, und mit Stefan Bachmann, dem Intendanten des Schauspiels Köln, gesprochen hat. Wie Sie die Situation einschätzen, hören wir jetzt.
Vielleicht ist das jetzt auch einfach nochmal ein solidarischer Beitrag, den wir leisten müssen jetzt in Anbetracht der Situation. Die nehme ich schon ernst auch. Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil mir natürlich auch angesichts dieser steigenden Zahlen mulmig zumute wird. Ach ja, es ist so eine Mischung aus Niedergeschlagenheit und Pragmatismus. Also man kann sich jetzt nicht hinsetzen und rumheulen, sondern muss es einfach irgendwie weitermachen. Ich glaube nicht, dass das Theater in Vergessenheit gerät, wenn wir jetzt mal 3 oder 4 Wochen nicht spielen. Also wir werden umso präsenter dann wieder erscheinen.
Nee, Angst nicht, aber Lust habe ich auch nicht drauf. Wenn es sein muss, muss es sein, und dann müssen wir jetzt den Winter überstehen. Schön wird es sicherlich nicht werden, aber ändern kann man es auch nicht.
Ich kann mich einfach nicht einreihen bei denen, die nun sagen, ja, es ist schlimm, aber die 2. Schließung für Theater muss sein. Es ist eine erneute Geste der Solidarität. Es wäre schwer vermittelbar, es nicht zu tun. Ich bin verzweifelt und wütend. Und das nicht, weil ich nun als freie Theaterkritikerin keine Jobs mehr habe. Persönlich komme ich schon klar. Schließlich wollen Kultursendungen mit Inhalt gefüllt werden und ich habe viele Ideen. Nein, was mir Sorgen macht, der 2. Lockdown macht so müde. Er fühlt sich so sinnlos an. Haben denn alle Anstrengungen nichts gebracht? Es fühlt sich an wie eine Bestrafung und Verhöhnung. Es ist eine Ohrfeige an die Kultur, wenn sie unter Unterhaltung subsumiert wird und statt Theatern nun Schlachthöfe und Shoppingcenter, Gottesdienste und die Bahn offen bleiben. Es ist eine Missachtung der Tatsache, dass sich die Theater bis zur Unkenntlichkeit verbogen haben, um die sichersten, kontrolliertesten, geradezu sterilsten Hygienebedingungen herzustellen. Weit über jede Wirtschaftlichkeit und Logik hinaus, wie um trotzige Symbolträger einer gebildeten demokratischen Gesellschaft zu bleiben und dafür zu sorgen, dass die Moral irgendwie oben blieb. Dabei ist 1 Monat Theaterpause ja gar nicht das Schlimmste. Schlimmer ist der Zweifel daran, ob eine 4-wöchige Schließung überhaupt etwas bringt. Ich befürchte, dass Anfang Dezember nicht ein einziger potenzieller Theaterbesucher das Infektionsgeschehen eingedämmt hat. Und damit gilt, pauschale, nicht zielführende Verbote gefährden letztlich die Akzeptanz der Einschränkungen, die wirklich nötig sind. Wo soll das hinführen? Mit wie vielen Lockdowns wollen wir die Besucher von Kultureinrichtungen noch vergraulen? Und wenn schon ich die Maßnahmen als inkonsistent, willkürlich und nicht wirksam genug empfinde, wie wird es dann erst den Krawallheinis, Verschwörungshonks und Hatern aus dem Netz gehen? Meine Kosmetikerin hat mir gerade erklärt, die Reichen wollen, dass wir Armen uns alle impfen, um früher zu sterben. Und Corona sei gar nicht so schlimm. In meinem Viertel wurde gestern Party bis zum Abwinken gefeiert. Die Leugner und Verbotsmissachter, die Elenden und Aufgebrachten, sie rücken näher und werden sich potenzieren. Der gesellschaftliche Frieden wird gefährdet, wenn das meiste, das Kraft, Mut und Hoffnung gibt, verboten ist. Mit pauschalen Schließungen aller Institutionen, die Menschen Ventile verschaffen können, kreiert man Brandherde. Und da schließe ich Gastronomie und Sportstätten natürlich mit ein. Ohne Kunst und Zusammenkunft wird es in einer Gesellschaft traurig und gefährlich. Dabei liegen doch Konzepte auf dem Tisch, mit einem Virus zu leben, der nicht mehr verschwinden wird. Sie müssten stärker gehört werden. Alte Menschen massiv schützen, durchgetestete Hilfsnetzwerke kreieren, Maskenpflicht, Mundspülen. Es wird ohnehin soweit kommen. Warum nicht schon jetzt? Denn was ist, wenn der Virus, wie wir schon ahnen, im November gar nicht wesentlich eingedämmt ist? Nochmal Intendant Stefan Bachmann.
Da muss man abwägen, finde ich. Und dann würde ich wahrscheinlich nochmal dezidierter dafür eintreten, dass man jetzt irgendwie selektiver tatsächlich sich da verhalten muss. Weil also Kultur einfach so auf lange, also das lässt sich dann für mich auch mit nichts mehr begründen. Also so mal, ich bin sozusagen, meine Geduld ist irgendwie arg strapaziert und ich denke Ende November dann auch mal zu Ende.
Stefan Bachmann, Intendant des Schauspiels Köln, in einem wütenden Kommentar zu den Theaterschließungen von Dorothea Markus. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Wie soll das Theater aussehen, wenn es wieder anläuft? Wie soll es sich organisieren? Wie soll es gerechter werden? Das diskutiert die dritte Burning Issues Konferenz an diesem Wochenende auf Kampnagel in Hamburg, live und digital. Unter dem Motto Performing Equality geht es um Diversität und Inklusion. Auch Aufführungen, Musik, Tanz unter freiem Himmel sind geplant. Regisseurin Doris Dörrie spricht ebenso wie die Dortmunder Neuintendantin Julia Wissert. Gestern ging's los und kurz vor dem Startschuss konnte ich mit einer der Organisatorinnen, mit Nicola Bramkamp, sprechen und habe sie erst einmal gefragt, wie sehr der am Mittwoch verkündete Bühnenlockdown die Konferenz getroffen und überrascht hat.
Wir haben natürlich gezittert und gebibbert, dass wir noch live stattfinden können. Natürlich hat Corona und die Entwicklung rund um Corona uns die letzten Wochen in Atem gehalten. Die Konferenz ist für Corona-Bedingungen konzipiert worden. Wir haben ein ausgeklügeltes Hygienekonzept und haben natürlich auch eine hybride Konstruktion, das heißt Live-Zugänge, digitale Zugänge geschaffen. Aber es war natürlich extrem spannend, schaffen wir es noch live stattzufinden oder nicht. Und natürlich stellt man sich auch oft die Frage, ist das moralisch verantwortbar, dass man sich trifft, wenn die Kanzlerin sagt, man soll Kontakte vermeiden, wir machen eine Netzwerkveranstaltung. Da waren viele komplexe Fragestellungen im Raum, aber wir sind froh, dass wir live stattfinden, weil wir uns 100%ig auf unser Sicherheitskonzept verlassen können und wir es auch ganz wichtig finden, dass Menschen sich in gesellschaftlichen Räumen begegnen können und sich austauschen, denn das ist ja eins der wichtigsten Kennzeichen auch einer Demokratie.
Ist das denn jetzt auch zum bestimmenden Thema geworden oder nehmen Sie das jetzt auch thematisch mit hinein? Wird darüber auch diskutiert, über den Bühnenlockdown?
Wir sind natürlich als Kulturschaffende schockiert von den Maßnahmen und die treffen uns hart, die treffen aber natürlich auch noch ganz andere Branchen hart. Und was wir in coronäischen Zeiten lernen, ist Solidarität untereinander zu üben. Und deshalb ist es gar nicht unsere Haltung zu jammern und anzuklagen, sondern auch zu gucken, dass die Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung auch gehört werden, trotz Corona. Das heißt, natürlich reden wir über Corona, aber wir versuchen unbedingt auch unsere Kernthemen nicht aus dem Blick zu lassen, denn die haben es ja sowieso schwer, wenn jetzt eine große Wirtschaftskrise auf uns zurollt.
Gibt es denn jetzt Dinge, die Sie tatsächlich nicht machen konnten, die Sie eigentlich machen wollten in der Konferenz? Sind da Schwierigkeiten entstanden, vielleicht auch was Anreise und wieder die Abreise von Teilnehmerinnen und Teilnehmern anbelangt? Oder können Sie denn Ihr Programm, so wie es geplant war, jetzt durchziehen?
Wir haben eine hybride Konferenz, das heißt, wir haben ganz viele Keynotes und Panels. Eigentlich das ganze große Konferenzprogramm werden wir live streamen und versuchen damit aufzufangen, dass natürlich ganz viele bundesweit anreisende TeilnehmerInnen zugeschaltet sein können und trotzdem das Programm verfolgen. Ich glaube, das viel kompliziertere Projekt war, eine Netzwerkveranstaltung zu erfinden, die ja davon lebt, dass Menschen die Köpfe zusammenstecken und sich gegenseitig die Jobs zuschachern und sich empowern. Und wenn eins im Moment nicht geht, dann ist es, die Köpfe zusammenzustecken. Da wir aber KünstlerInnen sind, haben wir kreative Lösungen gefunden. Wir haben eine Kooperation mit der Hochschule für Bildende Kunst und haben eine ganz tolle Konferenzarchitektur entwickelt, die eben spielerisch mit diesen 1,5 Metern Abstand umgeht. Es sieht phänomenal aus und ist auch noch sicher. Und ich glaube, das ist doch die große Kraftquelle unserer Kulturbranche und von KünstlerInnen, dass wir es immer schaffen, auch kreativ mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen.
Dann kommen wir mal zur Konferenz, die ja 2018 in Bonn begann mit der ersten Ausgabe, ganz bewusst, um Frauen am Theater zu stärken. Da wurden Männer zum Teil gar nicht zugelassen. Das hat sich jetzt aber geändert.
Ja, das hat sich auch schon in Berlin geändert bei der letzten Konferenz beim Theatertreffen, weil wir natürlich nicht mehr sexistisch sein wollen. Wir wissen, dass wir all die Punkte, die auf unserer Agenda stehen, nur im Schulterschluss gemeinsam gesellschaftlich umsetzen können. Und wir haben sehr dieses Jahr darum gerungen, zu gucken, was für Safe Spaces brauchen wir. Also wo kann sich auch eine Community treffen, um unter sich zu sprechen? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wo öffnet man den Dialog und geht vielleicht auch in eine diskursive Reibung? Und das ist ein ganz großes Thema dieses Jahr.
Das ist ein großes Thema, aber es geht ja auch tatsächlich darum, jetzt noch diverser sich zu positionieren. Also eben nicht nur zu sagen, wie Sie schon gesagt haben, wir stärken die Frauen, sondern wir stärken noch andere diverse Positionen, Menschen, die sich andersgeschlechtlich auch definieren. Das wird natürlich immer ein Stück weit komplizierter. Haben Sie das Gefühl, dass da alle noch mit dem gleichen Elan auch dabei sind? Oder merken Sie auch, es wird schwieriger, das noch vielleicht auch nach außen zu vermitteln?
Es ist auf jeden Fall eine komplexe Angelegenheit, aber eine, die wir für absolut gesellschaftsrelevant halten. Denn wenn wir uns um Diskriminierungsperspektiven bemühen, dann ist es natürlich ganz wichtig, auch nicht weiße Perspektiven zum Beispiel abzubilden oder Perspektiven von Menschen, die noch mehr marginalisiert werden und Ausschlüsse erfahren als weiße Cis-Frauen. Und das versuchen wir in unserem Programm abzubilden. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass man zurücktritt aus seiner eigenen Blase, dass man auch besser recherchiert, guckt, was gibt es überhaupt für KünstlerInnen, was gibt es für Perspektiven, die ich noch gar nicht wahrgenommen habe aus meiner Stadttheaterperspektive zum Beispiel. Und da war die Kooperation mit Kampnagel wirklich ein Segen und die dramaturgische Betreuung dort von Alina Buchberger und Uta Lamberts absolut erwähnenswert, weil natürlich diese Communities das Wissen bilden, das wir dann versuchen weiterzugeben. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, da Brücken zu bauen.
Sie bauen Brücken, wie gesagt, jetzt seit 3 Jahren auch schon. Wenn Sie jetzt zurückschauen, welche Fortschritte können Sie denn vermelden oder wo sind die Punkte, wo Sie sagen, wir haben das angestoßen, wir haben diese Diskriminierungen in die Diskussion eingebracht, aber sind einfach immer noch nicht zufrieden mit den Ergebnissen? Wie ist denn der Stand heute nach 3 Jahren?
Also ich glaube, was wir vermelden können, ist, dass das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Diversität absolut inhaltlich angekommen ist bei den Theatern. Also es wird viel diskutiert in den Dramaturgien und bildet sich auch schon in den Spielplänen ab. Strukturell ist das natürlich ein viel dickeres Brett, was wir bohren müssen. Ich glaube, da sind die Fortschritte, dass wir mit an Tischen sitzen, an runden Tischen, wenn der Bühnenverein Code of Conducts entwickelt, wenn es um Gleichstellung geht. Und natürlich ist die dritte Perspektive, die für uns ganz wichtig ist, eine politische Lobbyarbeit, also auch PolitikerInnen davon zu überzeugen, dass wir auf den Bühnen dieser Welt nicht nur Stereotype abbilden, sondern dass unsere Welt bunter ist, vielfältiger, diverser und dass man das eben einfach auch fördern muss. Denn Sie haben es eben gesagt, das ist eine komplexe Angelegenheit und Komplexität braucht Zeit und braucht am Ende eben auch das nötige Geld, dass man diese Räume schaffen kann.
Wenn wir jetzt zur konkreten Konferenz kommen, was sind denn die Schwerpunkte oder was sind vielleicht Dinge, auf die Sie sich jetzt besonders freuen oder wo Sie sagen, das sind unsere Kernthemen, die wir dann abarbeiten?
Wir sind ja eine Netzwerkveranstaltung und was uns extrem freut, ist, dass wir es geschafft haben, durch einen Open Call und auch durch viel Recherche ganz viele Initiativen und Verbände zu präsentieren, die sich dafür einsetzen, dass unsere Kulturbranche gerechter und bunter und vielfältiger wird. Und diese Verbände präsentieren wir auf einem Marktplatz der Möglichkeiten, eben in einem ganz tollen Design von den Studierenden der HFBK, um Menschen untereinander zu vernetzen und nicht nur Individuen zu vernetzen, sondern eben auch Strukturen, Verbände, Menschen, die Multiplikatoren sind. Und davon erhoffe ich mir eine große Wellenbewegung in die Szene hinein. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass eine Initiative wie das Ensemble-Netzwerk zusammen mit Diversity Arts Culture, zusammen mit Mehr Mütter für die Kunst, zusammen mit Unlabel arbeitet, dann entsteht da natürlich eine ganz große Solidarität untereinander. Man bildet sich weiter und das ist politische Bildung und das ist eins der Herzstücke unserer Konferenz.
Und es wird auch Performances geben, Tanz, Theater, Shishi Pop werden auftreten mit ihrer Hexploitation-Inszenierung. Das ist ja dann wahrscheinlich wie so eine Art Abschied nehmen auch von dem Theater erstmal als etwas, was aufgeführt wird, was man gemeinsam erlebt. Ist das auch etwas, wo Sie sich jetzt ganz besonders vielleicht drauf freuen?
Ja, wir freuen uns total. Wir freuen uns darauf, dass wir uns alle endlich wieder sehen, dass wir Kunst angucken können, dass wir gemeinsam Projekte entwickeln können. Wir sind aber auch hoffnungsfroh, weil der Lockdown ist jetzt für 4 Wochen und das Theater, die Live-Events, die Performing Arts, die wird es weitergeben, auch wenn diese Krise sicher noch ein bisschen länger uns begleiten wird. Und deshalb freuen wir uns, dass wir noch schaffen, uns zu treffen. Und es wird sicher ein intensives, kreatives, spannendes Wochenende.
Um das nochmal zum Abschluss vielleicht aufzugreifen, es wird ja sehr dramatisch jetzt darüber geredet, über diesen Lockdown, also auch mit dem Gefühl, die Kunst und die Kultur wird komplett im Stich gelassen und wird nicht gewertschätzt. Ist es nicht aber doch auch so, dass man gemerkt hat, dass die Kultur sehr gewertschätzt wurde in den letzten Monaten und dass man eigentlich auch weiß, das Publikum wird zu uns halten und es wird wiederkommen und die Theater stehen eigentlich gar nicht so schlecht da? Ist es nicht auch eine Art von Trost, dass man gemerkt hat, es funktioniert doch in gewisser Weise auch in sehr schwierigen Zeiten?
Absolut. Und ich glaube, das können wir nicht nur auf die Theaterbranche beziehen, sondern auf alle Bereiche in unserem Land, dass wir da die Pandemiekrise gut bewältigen. Davon bin ich absolut überzeugt. Der Leidensdruck ist natürlich ganz groß bei denjenigen, die durch alle Raster fallen. Und das betrifft in dem Fall die freischaffenden SchauspielerInnen, denn die profitieren von gar keinem Rettungsschirm. Und das ist natürlich etwas, was nachjustiert werden muss. Darüber werden wir bei Burning Issues auch sprechen. Und ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Die Institutionen, glaube ich, sind gut gefördert worden, sind gut gepuffert worden. Aber natürlich ist es für jeden Künstler, der nicht auftreten kann, ein großer emotionaler Druck. Und da wir eine gefühlvolle Branche sind, äußern wir das vielleicht auch nicht immer strategisch klug und unemotional.
Sagt Nicola Bramkamp, eine der Organisatorinnen von Burning Issues meets Kampnagel Performing Equality. Das ist der volle Titel der Konferenz, die noch bis morgen andauert. Heute Abend zum Beispiel führen Shishi Pop ihre Performance Hexploitation dort auf. Wie und worüber diskutiert wurde, zu welchen Ergebnissen man gekommen ist, das hören Sie dann morgen Abend in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute der Theaterkritiker Patrick Wildermann für uns. Ihn hat ein radikal verdichteter Theaterabend mit einem österreichischen Klassiker in den Bann gezogen, der auch unter Vorzeichen einer Erkrankung stand.
Meine geniale Stelle war eine Aufführung von Lilium in der Regie von Michael Thalheimer, eine damals hochumstrittene Inszenierung. Mit Peter Kurt in der Hauptrolle, der angesagt worden war als angeschlagen. Und das hatte ich schon oft im Theater erlebt. Und meistens merkte man dann gar nichts. Die SchauspielerInnen performten wie gewohnt. Bei Peter Kurt war es aber wirklich so, dass die Stimme komplett weg war. Der hatte am Anfang einen langen, stillen Moment und sollte dann einsteigen mit einem Michel Houellebecq Satz, warum können wir bloß nie, nie geliebt werden? Und der kam nicht raus. Und ich weiß noch, dass das ein so besonderer Moment war, weil ich so mitgelitten habe und den Rest der Vorstellung dann da saß in Angst um seine Stimme. Er hat es dann aber gut bis zum Ende geschafft.
Theaterkritiker Patrick Wildermann über Michael Thalheimers Lilium-Inszenierung am Hamburger Thalia Theater im Jahr 2000 war das. Mehr von Patrick Wildermann hören Sie im aktuellen Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Da spricht er mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp über das Kinder- und Jugendtheater. Den Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber natürlich auch bei deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie auch nochmal alle Beiträge unseres Theatermagazins nachhören. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.